Sie sind neu im Landtag, die FDP war schon zweimal drin, aber Sie jetzt als Abgeordnete sind ganz neu drin. Ja, das hat jetzt noch nicht lange gelaufen. Gibt es da noch Dinge, die Sie irritieren, irgendwelche Abläufe, wo Sie davor stehen, sich das erstmal erklären lassen müssen, wie das jetzt tatsächlich funktioniert, oder findet man schnell rein?
Also ich muss sagen, ich beobachte jetzt erstmal mit meinem Hintergrund aus der Industrie, mit meinem Hintergrund aus Vereinen, Organisationen, die ich kenne, und muss sagen, dass ich über verschiedene Abläufe in dem Parlament schon etwas irritiert bin. Zum Beispiel, es werden Vizepräsidenten für den Landtag gewählt. Dort ist es nicht üblich, dass die sich vom Parlament vorstellen. Ich hätte den Anspruch, dass jeder, der gewählt wird, sich zumindest als Person vorstellt, wer bin ich, welches Ziel verfolge ich in dieser Position. Hat mich, sag mal, sehr irritiert. Dass ich dann im Prinzip, sag mal, so eine Blackbox wähle. Ne? Es ist zwar eine geheime Abstimmung, aber ich wähle eine Blackbox, weil ich die Person nicht kenne. Was anderes war jetzt zum Beispiel die zweite Plenarsitzung. Es gab in dieser Plenarsitzung vier große Themenblöcke. Das eine war die Aktuelle Stunde. Das zweite war die Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor mit Aussprache. Dann gab es den Block Wahlen, wo nochmal gewählt wurde. Und der vierte Block waren Anfragen und Gesetzesentwürfe oder Anträge. Und da muss ich sagen, ist es meine Erwartungshaltung an ein Zeitmanagement, dass alle vier Blöcke bedient werden und nicht dann am Ende, aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Block, einfach gestrichen wird und aufs nächste Jahr übertragen wird. Und dort waren dann eben solche wichtigen Anträge drinne, wie überschüssige Haushaltsmittel an die Kommunen aufzuteilen. Das ist für mich einfach nicht tragbar, dass Abgeordnete dieses Landes sich in anderen Themen so lange verzetteln, um solche wesentlichen Themen dann einfach nicht zu behandeln. Das bedarf aus meiner Sicht ein ganz anderes Zeitmanagement, eine andere Zeitplanung. Und daran müssen wir erstmal arbeiten. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, und das sind aber operative Aufgaben. Das sind operative Aufgaben, denn das Parlament ist ja dazu ausgestattet. Ja, wenn ich als Schriftführer dort arbeite, habe ich ja meine Stoppuhren, dass die Sprechzeiten und alles eingehalten wird. Das ist einfach falsch geplant. Mhm. Das heißt, ja, das sind so Dinge, die ich mir wünsche, dass das anders wird.
Das heißt, Sie versuchen dann quasi als Schriftführerin darauf Einfluss zu nehmen oder über Ihren Vizepräsidenten, der jetzt auch schon gewählt ist, der Herr Bergner.
Ja, oder über meinen Fraktionsgeschäftsführer, parlamentarischen Geschäftsführer, dass der dann eben in den Besprechungen mit den parlamentarischen Geschäftsführern dort versucht, ein besseres Zeitmanagement zu organisieren.
Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei, aber ich vermute, es wird schwierig werden. Also so die Erfahrung aus den letzten Jahren, ich habe das Parlament jetzt auch schon einige Jahre beobachtet und immer wieder verfolgt und auch mich redaktionell damit befasst, ist tatsächlich, dass eigentlich in keiner Sitzung alle Themen durchgebracht werden, die auf der Tagesordnung stehen. Es wird eigentlich immer irgendwas auf die nächste Sitzung verschoben. Also es wird eine Aufgabe, wenn Sie sich das vornehmen.
Ich werde hartnäckig dranbleiben und mal sehen, wie sich das in einem Jahr dann anfühlt. Ich bin gespannt, ich bin selber gespannt, weil mir viele sagen, es lässt sich in diesem Parlament nichts verändern. Und ich bin damals im Wahlkampf angetreten. Ich habe gesagt, ich möchte wenigstens etwas Pragmatismus der Wirtschaft in das Parlament bringen. Und da werde ich dranbleiben.
Wie ist denn jetzt in Ihrer Fraktion die Aufgabenverteilung? Ich meine, ich habe das jetzt 5 Jahre lang bei den Grünen auch verfolgen können, die ja aus der Nummer bei dieser Wahl auch nicht rausgekommen sind, aber da verteilen sich einfach so viele Fachgebiete auf so wenige Schultern, dass eigentlich jede und jeder Abgeordnete, Fraktionssprecher und Fraktionssprecherin für gleichzeitig 5 oder mehr Themenbereiche ist. Und die waren jetzt in der letzten Legislaturperiode eigentlich nur am Rudern und Rotieren, während es bei anderen Fraktionen Abgeordnete gab, die gar keine Bereiche hatten und dementsprechend auch kaum bei Debatten in Erscheinung getreten sind. Wie geht's denn Ihnen damit? Fühlen Sie sich dem gewachsen?
Ich sage auch wieder, das ist eine Frage des Zeitmanagements. Ich persönlich bin umweltpolitischer und energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Mhm. Ich bin darüber hinaus im Haushalts- und Finanzausschuss und im Petitionsausschuss. Und ich denke mal, ja, es ist ein hartes Pensum. Aber ich bin es ja gewöhnt, hart zu arbeiten. Ich bin Unternehmerin. Ich musste viele Aufgaben unter einen Hut bringen, als ich mein Unternehmen aufgebaut habe, geleitet und gemanagt habe. Ich meine, jetzt sind in dem Unternehmen 300 Leute beschäftigt. Das ist ja auch kein Pappenstiel. Und deswegen denke ich, mit einem guten Zeitmanagement, einer guten Planung und einer guten Teamarbeit ist das auf alle Fälle zu bewältigen, aus meiner Sicht heute. Mhm.
Ja, aber Sie haben jetzt keine Themengebiete auf Ihren Schultern, wo Sie sagen, das ist eigentlich gar nicht meins, muss ich mich jetzt erstmal einarbeiten?
Nee, sag mal, Haushalt und Finanzen und Petition, das ist das, wo ich mich total neu einarbeiten muss. Mhm. Was Umwelt und Energie angeht, da bin ich als Physikerin sicherlich sehr gut platziert. Vor allen Dingen, weil ich auch in meinem Unternehmen in der Vergangenheit immer einen ganzheitlichen Ansatz gefahren habe, was eben Umwelt- und Ressourcenschonung angeht, so dass ich da mich, sag mal, sehr gut gerüstet fühle.
Ja, Ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, Steckenpferd ist ja das Thema Umwelt und Energie, wie Sie gerade schon meinten, und da soll ja demnächst auch eine Debatte stattfinden, weil die ersten Formalitäten sind geklärt, die ersten beiden Plenarsitzungen waren jetzt erstmal ganz viel Wahlen und wer kommt in welchen Ausschuss und so weiter, aber jetzt geht's so langsam richtig an die Themen ran und da steht jetzt bald das Thema Windenergie auf der Tagesordnung. Ist das ist so ein Herzensthema von Ihnen, oder? Das ist jetzt nichts, was man so eben auch noch nebenbei mitgemacht hat.
Sag mal, grundsätzlich ist ein Herzensthema von mir, sag mal, eine stabile, bezahlbare Energieversorgung zu realisieren in unserem Land, dass die Umwelt geschont wird. Ja? Und das, darin liegt ja genau der Knackpunkt. Und an der Stelle bin ich der Meinung, müssen wir darauf achten, dass wir die regionalen Gegebenheiten optimal ausnutzen. Dazu braucht man sehr viel Fachkenntnis. Dazu müssen wir darauf achten, dass wir nicht durch eine Maßnahme die andere oder noch mehr Schaden anrichten, als was wir mit der ersten Maßnahme gut machen. Und damit sind wir bei Windkraft. Windkraft ist aus meiner Sicht eine wichtige Energiequelle, aber dort, wo sie optimal eingesetzt werden kann. Windkrafträder im Wald sind schädlich. Und deswegen werden wir auch als FDP-Fraktion in der nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf einbringen. Den haben wir übrigens am 3. Dezember bereits eingereicht im Parlament, dass es keine Windkrafträder im Wald geben darf. Dazu kann ich vielleicht Folgendes sagen. Warum ist Windkrafträder im Wald gefährlich? Die meisten Leute wissen nicht, dass zum Beispiel Insekten an Waldrändern balzen und sich paaren. Wenn ich einen Raum reinschlage, wo ich dann ein Windkraftrad baue, bildet sich dann wieder so ein Balzraum für Insekten, wo die dann permanent durch die Windkrafträder getötet werden. Die toten Insekten kleben dann an den Oberflächen der Windkrafträder. Das senkt den Ertrag der Windkrafträder, weil diese rauen Oberflächen bremsen. Also das ist ein Effekt, der einfach nicht gut ist. Das nächste ist, was ganz wichtig ist, Unsere Waldfläche, die wir in Thüringen haben, die speichert jedes Jahr 7,15 Millionen Tonnen CO2. Es gibt jetzt auch eine Studie der ETH Zürich, die besagt, wir könnten weltweit unser CO2-Problem lösen, wenn 90 Millionen Hektar Wald gebaut, also neu angepflanzt werden würden auf der Erde. Und da denke ich, wäre es wichtiger, dass wir mehr Waldfläche in Thüringen schaffen, dass wir zum Beispiel unsere Straßen zu Alleen machen, dass dort, wo CO2 entsteht, auch das CO2 sofort gespeichert wird. Das wäre ganz wichtig. Zum anderen ist der Waldboden ein großer Speicher für Wasser. Und gerade jetzt mit der Trockenheit, mit der wir jetzt zu kämpfen haben, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Wasserspeicher, Waldboden nicht zerstören. Und wenn wir dann betrachten, dass zum Beispiel eine Windenergieanlage Größenordnung 2000 Quadratmeter bis 1 Hektar Waldbodenfläche zerstört und die Landschaftszerschneidung, die eben durch die Fundamente und die Kabeltrassen eingebracht werden, den Biotop Waldboden zerstören, haben wir an der Stelle nichts Gutes gekonnt. Und deswegen denke ich und bin davon voll überzeugt, dass Windkrafträder im Wald nichts zu suchen haben. Windkrafträder offshore ist auf alle Fälle eine unheimlich gute Lösung, um Windenergie zu nutzen, aber nicht in den Wäldern drin.
Offshore heißt draußen auf dem Meer oder einfach grundsätzlich
auf dem Meer, ja.
Ja gut, davon haben wir ja in Thüringen nicht so viel, ne?
Nee, ist ja richtig, aber ich meine, wir sagen ja auch nicht, wir müssen aus der Geothermie Wärme gewinnen oder Energie gewinnen. Ja, das kann man in Island machen, wo das heiße Wasser aus der Erde kommt. Es ist eben an jeder Stelle dieser Erde gibt es andere vorzugsweise Möglichkeiten. Und ich denke gerade bei uns, in unseren Breiten spielt Solarenergie eine unheimliche Rolle. Also wir haben jetzt bei mir in der Firma haben wir eine ganz hochmoderne bifaciale Anlage installiert, mit einem sehr guten Wirkungsgrad. Und ich stelle mir dann eben vor, wenn wir, sag mal, alle versiegelten Flächen, Dächer mit solchen Solaranlagen ausstatten würden in Thüringen, dann könnten wir wirklich umweltschonend Energie gewinnen, ne? Und letztendlich ist ja die Sonnenenergie die einzige Energiequelle, die uns von extern jeden Tag bestrahlt.
Wir kommen mal wieder raus aus der Fachpolitik und kommen mal wieder zurück auf die allgemeine Landespolitik. Sie haben ja vor der Wahl gesagt, Sie und die Linken, das wird nichts. Also Sie werden eine erneute linke Regierung zu verhindern wissen. Und jetzt hat es aber bereits den einen oder anderen gemeinsamen Antrag gegeben. Also man kann sich vielleicht nicht besonders gut leiden, aber miteinander reden und manchmal auch arbeiten, das geht schon irgendwie, oder?
Also ich vertrete an der Stelle eine ganz klare liberale Position. Reden ist wichtig. Das hat auch Hans-Dietrich Genscher schon seinerzeit praktiziert in der Diplomatie. Reden ist wichtiger und damit können wir Schießen vermeiden. Und ich denke, wenn wir das auf unsere Politik runterbrechen in Thüringen, ist es wichtig, miteinander zu reden. Es ist wichtig zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die andere Positionen haben. Und dann besteht die Kunst darin, zu sagen, was ist wichtig und dann eben eine Schnittmenge rauszufinden, mit der wir sinnvolle Politik für Thüringen machen können.
Und das gilt für alle Fraktionen im Landtag?
Grundsätzlich sage ich, Reden ist etwas Wichtiges. Reden gehört für mich dazu, dass es auch Menschenwürde. denke, jeder Mensch hat das Recht, ernst genommen zu werden. Und ich sehe immer die Lösung im Meinungsstreit. Und ich bin nach wie vor, vielleicht sagen viele dazu, dass ich Idealist bin, dass das Positive sich mehrheitlich durchsetzen kann.
Jetzt ahnen Sie ja sicherlich schon, worauf ich hinaus will, weil mir geht es natürlich nicht um nur um Reden. Wie gesagt, es gab schon gemeinsame Anträge von Ihnen und den Linken und CDU und SPD und Grünen. Aber die AfD war halt nicht mit dabei. Können Sie sich auch mit denen vorstellen, nicht nur zu reden, sondern auch zu kooperieren, zu arbeiten in den nächsten 5 Jahren?
Also ich muss hier nochmal ganz klar auseinanderhalten. Reden heißt nicht kooperieren.
Ja, deswegen frage ich ja
nochmal
auf der Ebene.
Ich sage immer, wir können reden und wenn es irgendwo eine Schnittmenge gibt, dann ist die da. Dann muss ich mich doch für die Schnittmenge nicht schämen. Und hier an der Stelle möchte ich auch meinen Fraktionsvorsitzenden, den Thomas Kemmerich, nochmal zitieren. Wir werden uns nicht scheuen, sinnvolle Anträge einzubringen, sinnvolle Gesetzesvorlagen einzubringen, nur weil die Gefahr besteht, dass die von der AfD mitgetragen werden. Uns geht es um Sachpolitik. Ja. Und das wollen wir an der Stelle durchsetzen.
Politik wird ja auch oft über die Regierung gestaltet. Jetzt haben wir aber noch keine aktuelle Regierung im Amt, also keine neue Regierung im Amt. Was denken Sie denn, was da jetzt noch auf uns zukommen könnte? Und wenn sich das nicht gerade überschneiden sollte, was würden Sie sich wünschen?
Also grundsätzlich sagen wir, das Wahlergebnis ist eine Stärkung des Parlaments. Und auch in unserer Verfassung steht, dass das Parlament das höchste Organ ist. Und damit geht die Macht vom Parlament aus und nicht von der Regierung. In der Vergangenheit war es immer so, dass sich irgendwelche Mehrheiten gefunden haben und damit die Regierung ihre Politik durchgesetzt hat und die Abstimmungen in den Parlamenten waren dann eigentlich eine Formsache, wenn es einen Koalitionsvertrag gegeben hat. Die neue Situation in Thüringen ist die, dass wir jetzt in der Tat ein starkes Parlament haben, in dem Parlament für Gesetzesvorlagen Mehrheiten zu finden sind und diese Mehrheiten dann durch die Regierung, was die Exekutive ist, umgesetzt werden müssen. Und an der Stelle ist, denke ich, die Situation nicht sehr unterschiedlich, ob wir eine Minderheitsregierung haben oder eine Fachregierung oder wie der Ministerpräsident Ramelow das mal in einem Interview gesagt hat, Fachminister einsetzen. Die haben das umzusetzen, was die Parlamentarier beschließen. Ich persönlich stelle mir das nur sehr schwer vor, wenn es eine Minderheitsregierung gibt mit denselben Personen, die dann möglicherweise auf Beschluss des Parlamentes Dinge, die sie in der letzten Legislaturperiode umgesetzt haben, rückgängig machen müssen.
Aber halten Sie das, also Sie stellen sich schwierig vor, das habe ich gehört, aber halten Sie es trotzdem für realistisch, dass es so kommt in den nächsten Monaten?
Das wird die einzige Lösung sein. Es wird keine Mehrheitsregierung in Thüringen geben. Mhm. Und wir Liberale sagen, es ist ein gutes Ergebnis. Wir haben ein starkes Parlament. Es wird eine andere Art Demokratie sein, die wir in Thüringen leben werden. Und es wird einen Wettbewerb zwischen den Fraktionen geben. Und jede Fraktion muss sich an der Stelle profilieren. Sie müssen ihr Profil schärfen. Und die Fraktionen, die die meisten Mehrheiten mit ihren Ideen schmieden können, die werden dann gestärkt hervorgehen. Das ist, sag mal, eine Ausgangssituation, wie wir es in der Wirtschaft immer haben. Und ich persönlich fühle mich eigentlich mit dieser Situation sehr wohl. Und wenn ich an die Regierungserklärung von Bodo Ramelow denke, auch er sieht das ganz genauso, dass das Parlament gestärkt ist, dass er redet ja jetzt von einer Minderheitsregierung, dass das eine geniale Chance für die Opposition ist. Und je nachdem, ob es jetzt eine Minderheitsregierung oder ein Fachkabinett geben wird, für uns als FDP-Fraktion ist es dasselbe, für alle anderen Fraktionen auch. Und wir werden damit, bin ich überzeugt, eine gute Zukunft für Thüringen gestalten können. Denn eins, das habe ich mitgekriegt, sind sich alle Fraktionen, alle Parlamentarier einig. Das Wahlergebnis muss akzeptiert werden. Und es bringt gar nichts, in einem halben Jahr oder in einem Jahr Neuwahlen zu haben und das Volk so lange wählen zu lassen, bis ein anderes Ergebnis rauskommt.
Stichwort Profilschärfen. Sie haben es ja eben schon angesprochen. Sie haben es jetzt, Entschuldigung, dass ich das nochmal so betone, aber knapp reingeschafft ins Parlament. Und Herr Montag aus Ihrer Fraktion hat aber gleich bei seiner ersten Rede gesagt, Sie wären jetzt gekommen, um zu bleiben. Wie wollen Sie denn in den nächsten 5 Jahren als kleine Fraktion gegen haufenweise erfahrenere Leute sich behaupten? Und wie wollen Sie da bestehen? Wie wollen Sie da herausstechen?
Ich gehe davon aus, dass wir als liberale Partei in der Lage sein werden, gute Mehrheiten für unsere Vorschläge zu finden und damit nach dem Motto, wo liberal draufsteht, ist Mehrheit drin.